Sind Frauen für Frauen die besseren Politikerinnen? Frauen sind in den Parlamenten weltweit im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert. Obwohl es Belege dafür gibt, dass Männer und Frauen in der Wählerschaft unterschiedliche politische Präferenzen haben, bedeutet eine zahlenmäßige Unterrepräsentation nicht unbedingt eine Unterrepräsentation der Präferenzen. Das meint zumindest Professor David Stadelmann. Professor David Stadelmann ist Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaft an der Universität Bayreuth und er forscht zu politischer Ökonomie und Wirtschaftspolitik. Mit ihm spreche ich über seine Forschungsergebnisse bezüglich der Vertretung von weiblichen und männlichen Interessen im politischen Raum und ob es diesbezüglich wirklich Unterschiede gibt. Wir sprechen auch über Genderquoten und ob diese Regelung als Machtinstrument zu verstehen ist. Sind Frauen für Frauen die besseren Politikerinnen? Oder sind Frauen vielleicht sogar generell die besseren Politikerinnen? Hören Sie im folgenden Podcast mehr dazu und lassen Sie die Gedankenfunken fliegen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, Herr Professor Stadelmann. Herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven.
Herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ich habe mich sehr gefreut auf Sie, Herr Professor Stadelmann, weil Ihr Thema, zu dem Sie auch forschen, mich persönlich sehr interessiert. Sie forschen ja für politische Repräsentation unter anderem und da forschen Sie eben auch zu Geschlechtergerechtigkeit, so habe ich es jetzt verstanden. Und Sie forschen in dem Zusammenhang auch zu den deskriptiven und den substanziellen Unterschieden in Parlamenten. Kann man das so sagen, deskriptiv und substanzielle Unterschiede, kann man das so sagen oder ist das jetzt schon falsch gesagt von mir?
Ich denke, das ist grundsätzlich richtig gesagt. Also was wir beobachten, wenn es um die Geschlechterrepräsentation geht, ist, dass in den meisten Parlamenten der Welt in der Tendenz weniger Frauen sind als Männer. Also die Männer haben dort die Mehrheit. Insofern sind Frauen in der Bevölkerung deskriptiv, also in Zahlen, schlechter vertreten. Aber das ist ja eigentlich nicht das Wichtige, sondern das Wichtige wäre die sogenannte substanzielle Repräsentation. Also wie gut sind die Präferenzen der Frauen im Volk, der Bürgerinnen durch die Politik insgesamt vertreten? Das ist doch eigentlich das Relevante.
Also ich habe jetzt nochmal für die Hörer jetzt zusammenfassend so verstanden, deskriptiv ist immer, wer beteiligt ist, also für was man steht, also ob man zahlenmäßig gleich vertreten ist. Und substanziell habe ich jetzt so verstanden, dass es inhaltliche Vertretung ist, also welche Inhalte eingebracht werden.
Genau das ist es eigentlich. Also beim einen geht es einfach nur um die Zahlen, hohe Zahlen. Und das andere ist, da geht es um die Interessen. Substanzielle Repräsentation geht also um die Interessen von Frauen und Männern, während es bei deskriptiver Repräsentation einfach nur darum geht, wie viele Frauen sind denn im Parlament.
Und wenn wir jetzt gleich einsteigen in Ihre Forschung, dann habe ich zum Beispiel im politischen und auch im medialen Diskurs häufiges so wahrgenommen, dass davon ausgegangen wird, dass weibliche Parlamentarierinnen die Bürgerinnen besser oder anders oder gerechter vielleicht vertreten können als männliche Parlamentarier.
Das höre ich auch so im politischen Diskurs oder in den Medien. Allerdings ist die Frage, ob das auch tatsächlich so stimmt. Und unsere Forschung zeigt, dass dies nicht der Fall ist, was mich auch überhaupt nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Das bringt mich jetzt zu Ihrer Forschung. Schön, dass Sie es gleich ansprechen, Herr Professor Stadelmann. Erzählen Sie mal ein bisschen mehr zu Ihrer Forschung. Was genau haben Sie erforscht? Was sind die Ergebnisse? Und ja, was so interessant ist, was haben Sie so rausgefunden? Weil wenn es tatsächlich nicht so ist, wie Sie gerade gesagt haben, wie ist es denn dann?
Naja, wie gesagt, uns interessiert substanzielle Repräsentation. Also uns interessiert, wie gut sind die Interessen die Präferenzen der Frauen im Volk, sprich der Bürgerinnen, vertreten, und zwar durch Männer und Frauen in Parlamenten. Und was wir dazu machen, ist ja schwierig zu messen, was sind die Präferenzen im Volk, weil sie im Regelfall dazu keine Informationen haben. Wir schauen uns dazu einen speziellen Fall in der Schweiz an, mit Volksabstimmungen. Da stimmt das Volk, Bürgerinnen und Bürger, also Männer und Frauen, über verschiedene Vorlagen ab. Wir wissen, wie die einzelnen Personen abgestimmt haben, dank Nachwahlbefragungen. Das heißt, wir wissen, was wollte eine Mehrheit der Frauen, was wollte eine Mehrheit der Männer im Volk. Und nachher können wir das eins zu eins vergleichen mit dem, was Politikerinnen und Politiker im Parlament entschieden haben. Das heißt, ich weiß, was wollen die Männer im Volk, die Bürger, was wollen die Bürgerinnen und was haben die Politikerinnen und Politiker entschieden. Und dann kann ich natürlich direkt vergleichen, und das ist einmalig weltweit, ob Politikerinnen, so weibliche Politiker, die Bürgerinnen oder die Bürger besser vertreten und wie männliche Politiker die Bürgerinnen und die Bürger vertreten. Und was wir da insgesamt finden, ist, es macht alles keinen Unterschied. Weibliche Politikerinnen sind gleich gut oder gleich schlechter in der Vertretung von Männern und Frauen wie männliche Politiker. Also es gibt sozusagen keinen besonders relevanten Unterschied bezüglich dem Geschlecht.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Ist das auch das Gleiche, wenn die Parlamentarier und Parlamentarierinnen in der gleichen Partei sind? Oder ist das jetzt, also haben Sie da differenziert, dass Sie sagen, Sie sind in der gleichen Partei, oder haben Sie es generell allgemein angeschaut?
Im Prinzip kontrollieren wir für sämtliche Faktoren, die die Repräsentation mit beeinflussen können. Zumindest wäre das der Anspruch. Praktisch schaffen wir es dann natürlich nicht ganz. Das heißt, wir kontrollieren für Parteizugehörigkeit etc. etc. Wenn man dann einzelne Politiker aus linken, rechteren Mitteparteien herausgreift, dann sieht man, dass es in der Tendenz so ist, dass Frauen in den einzelnen Parteien etwas jeweils linker stehen. Also Frauen in rechten Parteien sind tendenziell etwas linker als Männer in rechten Parteien, also ein bisschen weiter rechts. Das Gleiche gilt auch für Frauen in linken Parteien, die sind noch weiter links als Männer in linken Parteien. Insgesamt beobachten wir aber innerhalb der Parteien das Gleiche, die Repräsentation von Fraueninteressen von Politiker durch Politikerinnen und Politiker ist gleich. Das ist vergleichbar mit der Vertretung von Männern.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, bleiben keine Interessen der Frauen auf der Strecke.
Das ist in der großen Tendenz so. Und nochmals, es überrascht eigentlich nicht, wenn Sie kurz mal nachdenken. Weil natürlich kann eine Frau, eine Politikerin, mich genauso gut vertreten wie ein Mann. Und umgekehrt können Sie sagen, ja, je nachdem, welche Ideologie Sie haben, welche Interessen Sie haben, kann natürlich ein Mann diese Interessen vermutlich genauso gut vertreten wie eine Frau. Machen wir es noch plakativer vielleicht, wenn Sie so ein richtiger, konservativer, alter Brite sind, dann ist die beste Interessensvertretung für Sie natürlich Margaret Thatcher. Gibt niemand besseren eigentlich. Also warum sollte ich als rechter, konservativer, weißer Brite, der ich jetzt nicht bin, aber warum sollte ich da nicht Margaret Thatcher wählen? Und genauso kann es natürlich sein, dass Politiker, männliche Politiker, Fraueninteressen sehr, sehr gut vertreten.
Ich schaue jetzt gerade mal auf die Care-Arbeit. Wenn wir von Care-Arbeit sprechen im sozialen Bereich, sind es ja vorwiegend Frauen, die im Einsatz sind. Und wenn ich auch in Grundschulen oder in Kindererziehungsbereichen reinschaue, sind es vorwiegend Frauen, die dort vertreten sind. Deswegen tue ich mir schon ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, Herr Professor Stadelmann, das einfach so stehen zu lassen, dass jeder für den anderen das Gleiche auch tut, vom Einsatz sich auch einbringt, weil ich persönlich das Verständnis habe, Männer, die weniger in diesem Bereich auch im Einsatz sind, davon also weniger vielleicht wissen, wie sollen die das tatsächlich auch einbringen, dieses Interesse, was in diesem Bereich an Bedarf, an Miteinander, Bedürftigkeit oder auch, ja, wie soll ich es anders sagen, dieses was da benötigt wird. Also das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, was mir ein bisschen so Bauchgrummeln bereitet.
Ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Die erste Antwort ist, welche erfolgreiche Politikerin hat denn tatsächlich im Care-Bereich gearbeitet? Vermutlich keine. Und das Zweite ist, man muss natürlich nicht unbedingt diese Erfahrung haben, um die Interessen der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft gut vertreten zu können. Oder anders gesagt, wenn man Bereich wechseln, Sie müssen sich, wenn Sie vor Gericht sind, da muss ja auch Ihr Anwalt nicht genau wissen, wie, wenn es in der Care-Arbeit, wie die Care-Arbeit funktioniert, sondern er muss natürlich das Recht kennen und sie dort vertreten. Genau das Gleiche in der Politik. Er muss, der Politiker, die Politikerin muss ihnen zuhören und nachher ihre Interessen vertreten. Und guter Politiker vertritt eben die Interessen sehr, sehr gut. Und deswegen werden sie ihn oder die Politikerin unterstützen. Und im Wettbewerb sollte es natürlich nachher so sein, je stärker der Wettbewerb spielt, dass genau die Geschlechterdimension keinen Unterschied mehr macht. Weil wenn ich als Mann Wahlen gewinnen will und Unterstützung haben will, dann muss ich natürlich auch, wenn der Wettbewerb stark ist, mich auf Fraueninteressen ebenfalls fokussieren und nicht nur auf Männerinteressen.
Ja. Wenn ich Ihnen hier so zuhöre, Herr Professor Stadelmann, dann geht mir durch den Kopf, macht es dann überhaupt einen Sinn und ist es dann überhaupt gerechtfertigt, wenn wir uns Gedanken machen, es müssen mehr Frauen ins Parlament oder in die Parlamente?
Ich würde das eben ein bisschen bezweifeln, dass das so sein muss. Also ich könnte gut mit Parlamenten umgehen, wo 60%, 70% Frauen sind, sofern die Qualität der Repräsentation und dann steigt, aber genauso gut kann man mit Parlamenten umgehen, wo eben 30-40% nur Frauen sind. Also es hängt selbstverständlich von der Qualifikation der einzelnen Politikerinnen und Politiker ab und auch von den Anreizen, möglichst auf die Interessen, die Präferenzen der Bürger einzugehen. Ich würde niemanden nach Geschlecht wählen, sondern ich würde, und das tun, glaube ich, die meisten Leute, nach Kompetenzen wählen und auch natürlich nach meiner Meinung, wie stark die jeweilige Person meine Interessen, meine Präferenzen vertreten kann. Ob das dann ein Mann ist oder eine Frau, ob das eine schwarze Frau ist, eine Frau mit Behinderung, das ist mir eigentlich am Ende relativ egal, wenn ich denke, dass die meine Präferenzen sehr, sehr gut durchsetzen kann.
Wenn wir jetzt mal nach Amerika schauen, kommt mir in den Sinn, dass sie Harris ja unter anderem vorwiegend von weißen Frauen nicht gewählt wurde. Haben Sie da irgendwelche Informationen vorliegen, ob das tatsächlich so war und woran das vielleicht auch liegen könnte?
Das habe ich mir jetzt ein bisschen zu wenig angeschaut, durch wen Harris genau gewählt ist. Ich wäre hier aber immer ein bisschen skeptisch. Wir wissen, dass wenn es reine Umfragen sind, dass das Probleme hat, dass es da durchaus relativ große Abweichungen geben kann. Viele haben ja auch geglaubt, Harris würde eher gewinnen als Trump. Jetzt hat sich's gerade umgekehrt herausgestellt. Es war eine eher große Überraschung. Gut, die Wettmärkte haben darauf gewettet, dass Trump eher gewinnt. Ich glaube wiederum, das ist der große Vorteil von unserer Forschung. Und wir schauen uns nicht reine Umfragen an, sondern bei uns sind es Volksabstimmungen, wo die Menschen tatsächlich abgestimmt haben und die wirkliche Politikimplikationen hatten. Das ist das Besondere an unserer Forschung. So, also es ist nicht nur sozusagen, was ich in einer Umfrage, wie ich mich in einer Umfrage äußere, wo ich vielleicht das Thema gar nicht so richtig begreife, um was es geht, sondern es ist eine Volksabstimmung, zu der ich explizit hingegangen bin und meine Stimme abgegeben habe, als Mann oder als Frau. Und wir wissen danach, wie Frauen in etwa abgestimmt haben, wie Männer in etwa abgestimmt haben.
Sie sprechen jetzt gerade davon, dass Ihre Forschung vorwiegend im Schweizer Bereich ja stattgefunden hat. Das heißt, Sie haben keine Vergleiche zum internationalen politischen
Das haben wir nicht. Das ist sozusagen eine Einschränkung. Oder anders gesagt, das ist ein Preis, den wir für die hohe Qualität unserer Daten und die Einzigartigkeit unserer Datenstruktur bezahlen, nämlich dass wir wirklich Präferenzen sehr detailliert messen können. In Deutschland können Sie das nicht machen, weil Sie in Deutschland keine Volksabstimmungen, zumindest nicht auf Bundesebene haben, und weil Sie nicht ausreichend Volksabstimmungen auf Landesebene hätten, um das durchzuführen, was wir machen. Also das ist so ein gewisser Preis, den wir zahlen. Ich sehe aber nicht, warum Schweizer Parlamentarierinnen und Schweizer Parlamentarier systematisch anders sein sollten als Deutsche. Ich denke, nicht nur die Sprache ist doch ähnlich, sondern auch das Verhalten ist in der Tendenz ähnlich. Vielleicht sind die Schweizer Abgeordneten, die Nationalräte und die Ständeräte, sind das in der Schweiz. Vielleicht gehen die insgesamt etwas mehr auf die Volksinteressen ein, als das deutsche Abgeordnete tun müssen, weil sie in der Schweiz natürlich immer diesen Druck haben, aufgrund der Volksabstimmung. Also sie haben sozusagen eine Dauerkontrolle, die die Bürgerinnen und die Bürger ausführen können, was sie in Deutschland nicht haben. Also ich glaube, in Deutschland können die Politiker stärker von den Präferenzen der Bürger abweichen. Ich glaube aber eben, dass die Abweichung von den Bürgerpräferenzen nicht unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen.
Gut, man könnte schon so sagen, es sind alles Menschen, da bin ich bei Ihnen. Wo ich schon Unterschiede sehe in zwei Bereichen, ist einmal, es ist der westliche Bereich, also wie das jetzt zum Beispiel in anderen Ländern ist, wie Afrika oder Asien oder sowas, das könnte wieder was ganz anderes sein. Oder auch, wenn man jetzt auf die Schweiz nochmal speziell schaut, die Schweiz lebt nach meinem Verständnis Demokratie und Verantwortlichkeit schon anders als jetzt wir in Deutschland. Deswegen fällt es mir etwas schwer, das jetzt eins zu eins zu übertragen.
Ich würde das auch nicht vom Niveau her übertragen, das, was ich meinte. Ich sehe aber nicht, warum die, wie Sie es jetzt sagen, geringere Verantwortlichkeit in Deutschland der Politik gegenüber den Bürgern, warum die spezifisch unterschiedlich sein sollte zwischen männlichen und weiblichen Abgeordneten. Und was wir uns ja anschauen, sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Abgeordneten gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Kurz noch zu anderen Ländern. Also ich habe sehr stark dieses Bild, dass wirklich alle Menschen sehr, sehr gleich sind, sobald sie auch in Machtpositionen kommen. Ich glaube, das deckt sich auch ein bisschen mit dem Bild, meinetwegen Alice Schwarzer. Alice Schwarzer hat mal gesagt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und auch richtig zitiere, dass Männer und Frauen gleich sind, nur hatten die Frauen bisher weniger Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen.
Okay, ja. Ja, da ist was dran. Ich denke auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall einen Kern, der auf jeden Fall glänzt. Das denke ich auf jeden Fall, ja. Wenn wir nochmal auf Ihre Forschung zurückkommen, mit was wollen Sie bezüglich Ihrer Forschung gesellschaftlich beitragen?
Ich bin politischer Ökonom und ich interessiere mich dafür, wie gute Politik gemacht wird. Und zwar deswegen, weil gute Politik aus meiner Sicht zentral ist, auch für wirtschaftlichen Erfolg und damit für Wohlstand. Also gute Politik ist treibend. Und ein Aspekt guter Politik ist auch die Repräsentation von Bürgerpräferenzen. Und da möchte ich beitragen und versuchen, mit relativ vielen Forschungsartikeln in dem Bereich besser zu verstehen, was bringt Politiker dazu, die Präferenzen der Bürger besser oder vielleicht auch schlechter zu vertreten? Wo sind die genauen Unterschiede in der politischen Repräsentation für einzelne Gruppen? Wie stark beeinflussen meinetwegen Wahlregeln die politische Repräsentation? Also wie kann man sozusagen Politik besser machen? Hier jetzt das Bessermachen gemeint, dass die Bürgerpräferenzen besser vertreten werden. Das kann man philosophisch auch kritisch sehen. Natürlich ist Politik, gute Politik ist nicht nur gut, die Bürgerpräferenzen zu vertreten, sondern es ist natürlich auch eine Langfristperspektive, was dann vielleicht die zukünftigen Bürger haben möchten. In dem Sinn, wenn man sich selber kritisieren möchte, wir haben natürlich immer nur eine Punktaufnahme bei Volksabstimmungen. Was wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Volksabstimmung, was wollte denn dort die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger? Ob dann in 5 Jahren das ein bisschen anders aussieht, das können wir natürlich nicht bewerten.
Ja gut, das ist dann die Entwicklung oder auch der Lauf der Zeit. Und auch gute Politik, das ist immer die Frage, was ist gut, ja? Was versteht man unter Politik? Was versteht man unter gut, ja?
Ah, das denke ich, da würde ich jetzt mal klar sagen, in der ersten Tendenz, was ist gute Politik? Also ein Aspekt guter Politik ist, dass es die Wohlfahrt der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellte. Jetzt weiß niemand genau, also wir sind uns alle einig, dass wir ein gutes Leben haben wollen. Was uns Bürger fragen, was ein gutes Leben haben, sagen alle ja. Natürlich unterscheidet sich die Konzepte, was ein gutes Leben genau ist. Also da sind wir dann unterschiedlicher Meinung. Für den einen ist das eine wichtig, für den anderen ist das andere wichtig. Aber insgesamt geht es um gutes Leben. Und deswegen zählt auch dazu eben die Interessen, die verschiedenen Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger möglichst gut zu vertreten.
Sie gehen in Ihrer Forschung, wie Sie ja schon gesagt haben, substanziell vor. Also Sie schauen nach dem Inhaltlichen. Würde ich trotzdem noch mal gerne eine Frage mehr ins Emotionale reinziehen. Vielleicht haben Sie dazu auch Erfahrungen. Und zwar, reagieren Frauen im politischen Raum anders als Männer? Haben Sie dazu Erfahrungen?
Ich persönlich aus meiner Forschung habe dazu keine Erfahrungen. Falls stärkere emotionale Reaktionen dazu führen sollten, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger besser vertreten werden, dann bitte gerne viele Emotionen. Im Regelfall glaube ich, ist es schön, einen kühlen Kopf zu behalten und rational vorzugehen. Aber falls Emotionen helfen, dann bitte gerne mehr Emotionen. Ich wäre vielleicht eher persönlich ein bisschen skeptischer. Aber wir sind ganz normale Menschen natürlich und Politikerinnen und Politiker sind auch normale Menschen. Emotionen gehören dementsprechend dazu.
Wir sprechen in Deutschland ja gerne von der feministischen Außenpolitik. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich bin daraus eigentlich noch nicht wirklich schlau geworden, was das sein soll. Wenn man so ein bisschen sich darüber informiert, dann kommt eigentlich heraus, naja, es geht nicht nur dann um die Vertretung von Frauen, sondern insgesamt auch um eine Beachtung potenziell benachteiligter Gruppen. Wenn man es so formuliert, dann finde ich es trivial. Natürlich soll gute Außenpolitik möglichst alle Gruppen und alle Interessen widerspiegeln. Ich verstehe nicht, warum man es dann einfach feministische Außenpolitik nennt und nicht eine Außenpolitik, die die Interessen aller Deutschen vertritt. Ich denke eher, wie so oft, das ist halt eine Modeerscheinung.
Wenn wir jetzt von der Außenpolitik nochmal den Blick auf das Innere nehmen, vielleicht sagen wir mal auf Innenpolitik oder jetzt gerne auch auf Ihre Forschung, gibt es nicht tatsächlich doch Präferenzen, wo Männer und Frauen sich unterscheiden?
Doch, das gibt es natürlich, wenn wir uns die Volksabstimmungen anschauen. Also wir sehen zum Beispiel gewisse Unterschiede bei Fragen zu sozialen Themen. Also wenn es eine Volksabstimmung ist, die um soziale Themen geht, dann sehen wir dort gewisse Unterschiede im Abstimmungsverhalten zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Die sind nicht riesig groß, aber sie sind doch da. Und dort ist es nachher in der Tendenz auch so, zumindest wenn man für Parteizugehörigkeit nicht kontrolliert, also Parteizugehörigkeit nicht berücksichtigt, dass weibliche Abgeordnete in der Tendenz weibliche Wählerinnen, die Bürgerinnen etwas besser vertreten als männliche Abgeordnete dies tun. Also hier haben wir kleine Unterschiede.
Könnten Sie da noch mal ein paar Beispiele nennen, wo diese kleinen Unterschiede sind?
Ja, also ein konkreter Fall, den kann man jetzt statistisch nicht ganz toll analysieren, war zum Beispiel eine Abstimmung bezüglich einer Fristenverlängerung beim Schwangerschaftsabbruch. Das wird als soziale Abstimmung mit eingestuft. Und da ist es so, dass wir doch größere Unterschiede zwischen Bürgerinnen und Bürgern sehen, wie abgestimmt wurde. Und da ist danach ja auch so, dass die weiblichen Abgeordneten deutlich stärker mit den Frauen im Volk stimmen, als dies die männlichen Abgeordneten tun. Also das wäre so ein konkreter Fall, wo man es jetzt sieht. Ich denke, das ist ein wirklich sehr spezifisches Thema natürlich. dass jetzt in der Schweiz gut da ausgegangen ist, aber dass in anderen Ländern, man denke an die USA, doch weiterhin, ich nenne es mal, politisch bewirtschaftet wird von beiden Seiten.
Wenn Sie von politisch bewirtschaftet sprechen, wie meinen Sie das genau?
Naja, ich glaube, dass eben Politikerinnen und Politiker sind sehr, sehr gleich. Sie interessieren sich zwar auch für das Volkswohl, aber sie haben natürlich auch ihre eigenen Interessen und sie dienen auch ihrer eigenen Partei. Und bei vielem, was sie tun, geht es dann um die eigene Karriere und vielleicht sogar ums eigene Portemonnaie am Ende. Also bei beiden Männern und Frauen in der Politik geht es nicht nur um die Vertretung des Volkswohls oder um die Vertretung von Männern und Frauen, sondern es geht also, wie kann ich versuchen, meine eigene Machtposition etwas auszudehnen. Und wenn ich dann sage, politisch bewirtschaften, dann meine ich gewisse Themen, wo es vielleicht Unterschiede auch wirklich zwischen Männern und Frauen gibt oder an sich, wo es Polarisierung gibt in der Bevölkerung, weil die Menschen unterschiedlicher Meinung sind, ist unabhängig mal vom Geschlecht. Diese Themen lassen sich natürlich besser bewirtschaften als Themen, wo wir uns eigentlich wo wir alle einer Meinung wären, sagen wir, etwas weniger Bürokratie wäre gut. Das lässt sich nicht so gut bewirtschaften, weil die Bewirtschaftung dort würde heißen, dass ich den Bürokratieabbau machen muss. Das ist ziemlich schwierig, ja. Verständlicherweise, denn wo baue ich denn wirklich Bürokratie ab? Also es ist viel, viel einfacher, über ja polarisierende Themen zu reden und diese zu bewirtschaften, als wenn es etwas Konkretes gibt, wo quasi alle oder zumindest sehr, sehr große Mehrheiten eine Meinung wären.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie sprachen jetzt gerade von der eigenen Karriere und dem eigenen Geldbeutel, dann kommt mir gleich in den Sinn dieses Machtverhalten. Wollen Sie dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, dieses Machtverhalten von Frauen oder von Männern oder auch die Genderquote? Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen? Das würde mich auch interessieren, was Sie da für Gedanken haben dazu.
Naja, ich glaube, dass man Genderquoten bis zu einem gewissen Grad auch als Parteiführerin oder als Parteiführer oder als Politiker an sich mitunter, also wenn man schon in Machtpositionen ist, für sich ausnutzen kann. Und ein meiner Meinung nach interessantes Beispiel, das noch nicht ausreichend analysiert ist aus meiner Sicht, war die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ja von den Mitgliedstaaten gefordert hat, sie sollen jeweils zwei Vorschläge machen für die Kommission, also für Kommissionsmitglieder, nämlich einen weiblichen Vorschlag und einen männlichen Vorschlag. Und das finde ich ein wunderschönes Beispiel, wie ich jetzt als Kommissionspräsidentin versuchen kann, meine Macht deutlich auszuweiten. Weil es ist für mich natürlich viel, viel besser, wenn die einzelnen Länder zwei Kommissare vorschlagen und ich dann einen von denen beiden wählen kann, als wenn die einzelnen Länder nur einen Kommissar vorschlagen und ich den nehmen muss quasi. Also ich denke, man darf nicht unterschätzen, dass Quotenregelungen auch als Machtinstrument dienen können, und zwar zur Ausdehnung der eigenen Macht. Und ich denke, das erforschen wir zu wenig noch, aber das sollte man etwas mehr erforschen. Unter welchen Bedingungen denn Politikerinnen und Politiker, wenn sie bereits in Machtpositionen sind, Quoten fordern?
Was ist Ihre Meinung dazu? Unter welchen Bedingungen fordern Sie Quoten?
Ja, also ein Ding ist, wenn es mir hilft, meinen eigenen Spielraum auszuweiten und damit meine eigene Macht auszuweiten als Kommissionspräsidentin von der Leyen, wenn ich eben plötzlich zwei Vorschläge habe statt nur einen Vorschlag, dann kann ich offenbar besser wählen. Das würde ich immer als Vorteil für mich verbuchen. Also von dem her fand ich das eine hervorragende, wahnsinnig kluge Strategie von Ihrer Seite. Ja? Aber natürlich sind die Mitgliedsländer auch nicht dumm und haben halt dann im Regelfall nur einen Kommissar vorgeschlagen. Entweder einen weiblichen oder einen männlichen, um ihre Macht zu erhalten. Also eben, es ist immer ein Versuch, ja, Macht etwas auszudehnen oder eben Macht zu behalten.
Und wurden dann vorwiegend Männer vorgeschlagen? Wissen Sie das?
Ja, es wurden vorwiegend Männer vorgeschlagen. Es ist auch jetzt die Kommission nicht 50-50 Männer-Frauen besetzt, was aus meiner Sicht überhaupt nicht schlimm ist, weil wieso sollten eben die Kommissare weibliche Präferenzen unterrepräsentieren, nur weil sie Männer sind? Und außerdem die große Chefin ist ja eine Frau. Also von dem her bin ich nicht problematisch.
Was mir nun durch den Kopf geht, ist, wenn es da keine Unterschiede gibt, ob Mann, ob Frau in der Politik, warum werden dann vorwiegend Männer vorgeschlagen? Oder warum sind es dann mehr Männer in der Politik als Frauen? Aber wenn Frau und Mann da tatsächlich was aus ihrer Forschung rauskam, wenn Frau und Mann tatsächlich gleich agiert im politischen Amt, warum sind dann immer noch so wenig Frauen in der Politik?
Naja, ich würde sagen, dass wir schon sehen, dass es in den letzten 20, 30 Jahren einen starken Trend dazu gegeben hat, dass immer mehr Frauen auch in die Politik gehen. Aber wie auch in anderen Berufsfeldern ist es so, dass vielleicht das Umfeld in der Vergangenheit so war und vielleicht auch jetzt noch so ist, dass es weniger attraktiv ist, für Frauen dort zu sein. Und wenn Sie beispielsweise die Forschung der Nobelpreisträgerin der letztjährigen Claudia Goldin anschauen, dann ist ein relevanter Aspekt für bestehende Unterschiede in der Entlohnung von Frauen versus Männern, also dem Gender Gap in der Entlohnung, der ja weiterhin da ist. Er ist nicht so groß, wie hin und wieder behauptet, aber er ist statistisch da. Also Frauen verdienen etwas weniger als Männer. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass Frauen die zeitliche Flexibilität für sich stärker, höher bewerten, als dies Männer tun. Männer sind bereit, flexibler bei der Arbeit zu sein, auch mal deutlich mehr zu arbeiten, als dies Frauen bereit sind. Und natürlich ist Politiker zu sein halt auch ein Job, wo sie sehr flexibel ihre Zeit anbieten müssen. Also sie müssen halt ja durchaus 60, 70 Stunden hin und wieder die Woche arbeiten. Und wenn sie das als Mann eher bereit sind als Frau, was vermutlich auch mit höchster Wahrscheinlichkeit mit Kindern zu tun hat, wenn sie es trotzdem als Mann eher sind als Frau, dann würden wir denken, dass sie genau in solchen Berufen, dass auf einen Berufspolitiker überhaupt klug ist, aber es in Berufen wie Politiker auch heute noch in der Tendenz eher Männer sehen als Frauen, während sie in anderen Berufen, beispielsweise, ja, mittlerweile durchaus auch an Gerichten, so Sozialgerichten zum Beispiel, haben sie sehr, sehr viele Frauen.
Und jetzt sind wir wieder im sozialen Bereich. Wobei, ganz ehrlich, was Sie jetzt gesagt haben, hat mich etwas getriggert, weil ich persönlich es nicht sehe, dass Männer mehr arbeiten als Frauen. Das Gute ist, es ist halt die Sicht, auf was bezieht
Ich habe
man
auch nicht so explizit gesagt, sondern ich habe gesagt, dass die Flexibilität, zusätzliche Zeit zu bringen, bei Männern scheinbar höher ist als bei Frauen. Also Frauen scheinen, ich denke eben, das hat mit Kindern zu tun, ne? Scheinen die Flexibilität für sich eher zu wollen, ne? Als sie dem Arbeitgeber zu geben. Und in gewissen Bereichen, wo die Persönlichkeit dann eine große Rolle spielt, der Kundenkontakt ebenfalls eine große Rolle spielt, das wäre in der Politik so. Ha? Die Kunden, sprich ja die Bürgerinnen und Bürger, wollen halt den Politiker, die Politikerin sehen und dann durchaus auch halt um 8 abends. Und das ist nicht dann für gar alle so geeignet, wenn Sie halt Ihre persönliche Zeit relativ hoch einschätzen und Flexibilität für sich haben wollen. Ich denke aber, dass das durchaus anders werden kann mit der Zeit.
Ja, weil was Sie jetzt ansprechen, wenn wir wirklich von inhaltlicher Vertretung sprechen in der Politik, dann ist es egal, wie viele Stunden ich Einsatz bringe jetzt für die Politik. Also dann kommt es eher nach meinem Verständnis auf die Inhalte an. Und auch was Sie angesprochen haben, ja, es werden wahrscheinlich schon die Kinder mit sein, aber es ist natürlich auch die Alten Pflege, will ich es mal nennen. Dieses, weil erst hat man seine Kinder, die man großzieht, die man erzieht, und nachher sind es die Alten, die man dann einfach auch pflegt. Und das sind häufig ja auch Tätigkeiten, die tatsächlich bei Frauen dann behaftet bleiben. Aber wenn ich jetzt in den politischen Zirkus reinschaue, dann sind die Politiker ja schon sehr, will ich jetzt mal sagen, organisiert in dem Bereich. Die Kinder werden betreut, die Altenpflege kann abgegeben werden. Also da denke ich, im politischen Bereich sind Frauen und Männer auch da wieder gleichgestellt, weil die Sachen ausgesourced werden können, wie man so schön.
Ja, sobald sie in hohen Positionen sind, da sourcen sie es aus. Ab wenn sie eben anfangen müssen in der Lokalpolitik etc. oder in den einzelnen Parteien und dort da ebenfalls die zeitliche Flexibilität nachgefragt wird und sie eben gut ausgebildete 35-jährige Frau sind versus gut ausgebildeter 35-jähriger Mann. Und nachher die Schwangerschaft kommt, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass eben die politischen Karrierechancen von gut ausgebildeten 35-jährigen Mann etwas größer sind als die von der 35-jährigen gut ausgebildeten Frau. Und das gilt aber nicht eben für alle Berufe, wenn sie jetzt eben sehr gut qualifizierte Beamtin sind, dann ist es wahrscheinlich ziemlich egal, ob sie eben, wenn sie schwanger werden, wenn sie dann mit einem Mann vergleichen. Also der hat dann nicht systematisch die besseren Karrierechancen, weil eben ihre Aufgabe für die Zeit, wo sie dann weg sind, durchaus von jemand anderem leicht übernommen werden kann und sie wieder nachher am gleichen Punkt einsteigen können. Also ich glaube, es geht da sehr, sehr stark. Ich spreche jetzt wie die Nobelpreisträgerin Goldin, also ich übernehme das alles von ihr. Es geht sehr, sehr stark um die Technologie, die Arbeitsorganisation. Und die Arbeitsorganisation in der Politik, teilweise auch im höheren Management, ist so, dass sie nicht für gewisse Zeiten gut ersetzbar sind als Persönlichkeit, während das an der Universität meinetwegen, bei Beamten etc. sehr, sehr gut möglich ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum sie dann doch relativ viele Frauen auch sehen, die auch gerne eine Beamtenkarriere angehen. Aber als Beamte verdienen sie dann natürlich auch wieder nicht so viel, aber sie haben andere Vorteile.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Stadelmann, für das Teilen auch Ihrer Forschungsergebnisse, für Ihren Einblick, den Sie jetzt hier auch geteilt haben im Podcast. Ich beende den Podcast ganz gerne mit einem sogenannten Kaleidoskop. Das heißt, ich stelle Ihnen jetzt drei Fragen und stelle die nur an und Sie bilden die Sätze zu Ende. Und vielleicht das auch schnell aus dem Bauch raus, also intuitiv, ohne jetzt vielleicht zu lang darüber nachzudenken. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Eine Quotenregelung im Parlament wird benötigt, weil
Wenn ich in einer Machtposition im Parlament bin, dann kann ich die Quotenregelung gut für mich ausnutzen.
eine Quotenregelung im Parlament wird nicht benötigt, weil
Es um die Vertretung aller Interessen geht und dabei Quoten schädlich sein können.
für die Stärkung der Demokratie müsste sich Folgendes in den Parlamenten ändern.
Der politische Wettbewerb sollte verstärkt werden, sodass die Anreize da sind, dass Politikerinnen und Politiker stärker auf die Präferenzen und Interessen ihrer Kunden, sprich der Wählerinnen und Wähler, eingehen müssen.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Stadelmann, und sage dann einfach mal bis bald.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?